wir haben ein Jahrzehnt vor uns, wo wir nicht das bezahlbare Bauen und Wohnen in den Fokus rücken, sondern wo wir in den Fokus rücken müssen, dass wir über die Demografie immer mehr ältere Menschen, eben 65 plus, haben, die wohnen wollen und wohnen müssen.
Die sogenannte Wohnungsnot, also die Ungewissheit, wie man halbwegs vernünftig wohnen kann, trotz prekärer Verhältnisse. Ein Problem, das in Zukunft sicher noch an Brisanz zulegen wird. Eine Facette des Themas ist dabei die Wohnungsnot bei älteren Menschen, also die Menschen, die man gemeinhin Senioren und Seniorinnen nennt. Klar, nach einem Arbeitsleben gibt es oft Einbußen in dem Moment, wenn man in die Rente eintritt. Finanzielle Einbußen, wenn man überhaupt noch eine Rente bekommt. Und gleichzeitig steigen die Mieten aller Orten. Der Bundesverband Deutscher Baustofffachhandel hat nur eine Studie veröffentlicht. Die Studie hieß Wohnung der Altersgruppe 65 plus. Und von diesem Bundesverband haben wir eben schon Michael Hölker gehört, das ist der Geschäftsführer.
Wir haben schon vor 10 Jahren kommen sehen, dass wir zu wenig bezahlbares Bauen und Wohnen haben werden.
In nicht mal 20 Jahren wird fast die Hälfte der sogenannten Rentner und Rentnerinnen auf staatliche Unterstützung angewiesen sein, um überhaupt halbwegs den Lebensunterhalt bestreiten zu können. Und es ist dann eine Zeit, wo es diversen Studien zufolge also ungefähr 25 Millionen Menschen in Deutschland geben soll, die älter als 65 sind. Das heißt zum Beispiel in Bayern 3,7 Millionen Menschen, das heißt zum Beispiel in München ungefähr 350.000 Menschen über 65. Nun könnte eine Schlussfolgerung sein, dass diejenigen, die sich da keine Miete leisten können, in kleinere Wohnungen umziehen, die günstiger sind. Problem, und da bleiben wir mal bei München, es gibt einfach nicht solche Wohnungen, oder wenn, dann sind es zu wenige. Und deswegen kommen nicht wenige zu dem Urteil, dass man da zu einem massiven Alterswohnproblem kommt. Auch das Ergebnis der Studie des Bundesverbands Deutscher Baustofffachhandel, von dem wir eben Michael Hölker gehört haben. Doch nicht nur die Wohnungsfrage im Alter ist ein eher vernachlässigtes Thema. Ähnliches gilt auch für die Pflegesituation derer, die sich nicht mehr selbst versorgen können.
Sie war für mich immer das große Vorbild. Meine Mutter war Schulleiter, eine ganz aktive Frau, die mitten im Leben stand und wo sie Anfang 40 war, einen schweren Schlaganfall hatte. Dieser Schlaganfall ging einher mit einer ganz schweren Sprachstörung. Das hieß also, sie konnte nicht wieder in ihren Beruf zurück. Und aus diesem Schlaganfall hat sich dann eine Demenz entwickelt. Und für mich war das so tragisch, weil ich plötzlich der Erzieher war und meine Mutter das Kind. Plötzlich hat sich mein ganzes Leben auf den Kopf gestellt. Und ich habe das Buch einfach geschrieben, um anderen Menschen, denen es sicher genauso geht wie mir, die Angehörige pflegen müssen und eben auch gerade ihre Eltern pflegen müssen, die genau vor dem gleichen Problem stehen. Und ich denke, dass es wichtig wäre, sich nicht nur mit Fachbüchern zu beschäftigen, sondern mit dem Alltag eines demenzkranken Menschen. Ich habe auch gesagt, und das ist, glaube ich, auch so, die Würde des Menschen ist unantastbar und auch der Demenzkranke hat eine Würde. Und man kann ihn auch bis zum Schluss noch in der Familie integrieren und besuchen und ihn mit einbeziehen in den Alltag. Und ich hoffe, dass ich mit dem Buch so ein paar Anregungen geben kann an Menschen, die pflegen müssen und sehr unsicher sind. Also in ein Pflegeheim wollte ich meine Mutter auf keinen Fall geben. Darüber haben wir auch nicht gesprochen, weil meine Mutter noch viel zu jung war und ich eben auch noch viel zu jung. An sowas haben wir auch beide nicht gedacht. Ich habe meine Mutter dann zum Ende ihrer schweren Erkrankung in ein betreutes Wohnen gegeben, weil ich nicht mehr in der Lage war, das alles zu meistern.
Dietlind König hat ein Buch veröffentlicht, das haben wir gerade gehört. Das Buch heißt Im Nachthemd nach Berlin, ein Erlebnisbericht einer pflegenden Tochter, wo sie ihre Erfahrungen mit einer demenzkranken Mutter schildert, einer Mutter, die sie seit Jahren zu Hause betreut. Ausgehend von diesem individuellen Bericht hören wir nun die Soziologin Tina Hauptner.
Der Fall jetzt von Frau König, der ist sozusagen gar nicht verwunderlich in ganz vielerlei Hinsicht nicht. Ich würde erstmal total ihr Plädoyer teilen, zu sagen, auch Demenzpatienten und Patientinnen sind mündig im Sinne von, wir müssen ihre Menschenwürde wahren und so weiter. Wenn es jetzt um die institutionellen Rahmenbedingungen genau dieser Pflegesituation geht, es gibt ja da eine ganze Angebotspalette, die der Gesetzgeber zur Verfügung stellt. Man kann also entscheiden, jetzt als Angehöriger, will ich zum Beispiel meine Angehörige ins Heim, in die stationäre Pflege geben oder durch einen ambulanten Dienst versorgen lassen oder möchte ich das, wie jetzt im Fall von Frau König, sozusagen ganz im Alleingang übernehmen. Und es ist tatsächlich so, dass immer noch das Gros der Pflegearbeit in Deutschland informell, das heißt jetzt außerhalb regulärer Erwerbsarbeitsverhältnisse von Angehörigen, das heißt in der Regel auch von Laien getätigt wird. Das ist jetzt im Fall von Frau König was anderes, weil sie, glaube ich, gelernte Krankenschwester ist. Aber dass das so ist, liegt auch daran, wie die Pflegeversicherung zum Beispiel gestaltet ist. Und dass wir zwar eine Angebotspalette haben, dass es aber gar nicht so leicht ist, diese Angebotspalette in ihrer Reichweite überhaupt wahrzunehmen. Denn jetzt zum Beispiel die Entscheidung, eine Angehörige in die stationäre Pflege zu geben, wird sozusagen vom Gesetzgeber nach dem Credo ambulant vor stationär sozusagen der ambulanten Pflege immer nachgeordnet. Es ist schwieriger, sozusagen einen stationären Pflegeplatz zu bekommen, allein schon, weil die stationären Einrichtungen total überlastet sind. Und meistens muss man sich dann auf mehrere Jahre Wartezeit auch einrichten. Plus ist es auch ein Kostenfaktor. Was ich damit sagen will, ist, dass pflegende Angehörige in Deutschland unter den Bedingungen unseres konservativen Pflegeregimes im Alleingang die Pflege übernehmen, liegt nicht nur daran, dass das Menschen sind, die sozusagen innerhalb der Familie Erwartungen sozusagen auch von ihren Eltern zurückgeben wollen. Das heißt, man hat das Gefühl, man ist den Eltern auch was schuldig, man möchte ihnen was zurückgeben. Also das heißt, sowas wie Reziprozität, wie Moral und so weiter spielt da eine ganz große Rolle. Aber eine andere große Rolle spielt eben auch, was sozusagen überhaupt möglich ist von Seiten des Gesetzgebers. Dass gerade jetzt die familiäre Pflege in Deutschland, aber auch in anderen konservativen Wohlfahrtsstaaten immer noch priorisiert wird, finde ich, ist eine ambivalente Geschichte. Ich würde das auf jeden Fall problematisieren.
Die Soziologin Tina Hauptner über die Bedeutung von pflegenden Angehörigen, und zwar eine Situation, in der Care-Arbeit vor allem von Frauen geleistet wird und schlechte Bezahlung und unbesetzte Arbeitsstellen der Regelfall sind. Und tatsächlich sich um Kinder kümmern, die Wäsche erledigen, das Haus reinigen, den Garten pflegen, all das gehört zur Hausarbeit, die in der Regel Millionen von Frauen erledigen, ohne einen Lohn zu bekommen. Und es gibt aber auch Millionen Frauen, die das in Anstellungsverhältnissen als Arbeit verrichten. Entlohnte Hausangestellte stellten die größte Kategorie der Arbeiterinnen überhaupt dar. Das ist eine der Untersuchungsmomente von Kimmel Flügge, die über die Geschichte und Gegenwart von Arbeitskämpfen in der Haushaltsarbeit gesprochen hat.
ILO sieht von 83% Frauen aus in dem Sektor weltweit. Und das liegt eben daran, dass sowas wie Bodyguards, Portiers und Gärtner, ich sage das jetzt auch mal bewusst so zugespitzt, dann auch eben in diese Kategorie der Angestellten im Privathaushalt zählen. Und dadurch die Quote an Frauen gedrückt wird. Die klassischen Haushaltsaktivitäten, Tätigkeiten verrichten, das sind noch zu über 95% Frauen. Ja, also in Uruguay habe ich dann auch, als ich festgestellt habe, okay, die Situation verbessert sich tatsächlich, wäre das jetzt vielleicht eine Situation, in der sich das ein bisschen, in der vielleicht auch Männer überlegen könnten, ja, werde ich vielleicht Hausangestellter oder putze ich vielleicht in verschiedenen Haushalten, dann bin ich ein bisschen flexibler mit meiner Arbeitszeit oder was weiß ich, wenn das so ein bisschen besser bezahlt ist, als es heute ist, ne, und abgesicherter ist. Und da habe ich die Gewerkschafterinnen gefragt und die meinten, sie können sich das nicht vorstellen, dass es in nächster Zeit zu einem geschlechtsneutraleren, zu so einer Verteilung kommt, in der auch mehr Männer in diesen Sektor gehen. Das zeigt auf jeden Fall ganz deutlich auch diesen Zusammenhang von Prekarisierung und weiblicher Arbeitstätigkeit und wovon wir eigentlich sprechen, wenn wir darüber sprechen, dass wir die Arbeitswelt für Frauen verbessern wollen. Da muss es meines Erachtens ganz klar um solche Forderungen gehen, wie Sektoren, die klassisch weiblich sind und die immer noch in vielen Ländern die größte Menge an weiblichen Angestellten fassen, also auch in Spanien, dass die unter ganz anderen Bedingungen stattfinden müssen. Ansonsten brauchen wir davon gar nicht zu reden, wie Frauen in den Chefsessel kommen.
Kimmel Flügge hat geforscht zum Wandel bezahlter Hausarbeit. Von dieser kommen wir jetzt nochmal zurück zur Situation im Alter. Wir kommen nochmal zurück zu Tina Hauptner.
Man muss sagen, dass die informelle Laienpflege jetzt von Angehörigen eine große Priorität hat in Deutschland. Das liegt so ein bisschen an der ganzen Geschichte des deutschen Wohlfahrtsstaates, der ganz stark auch konfessionsgebunden ist oder konfessionsgeprägt. Das heißt, das Christentum spielt da eine ganz zentrale Rolle im konservativen Wohlfahrtsstaat, wie Deutschland einer ist. Und diese christliche Prägung, die sich zum Beispiel dann auch im Subsidiaritätsgrundsatz niederschlägt, das heißt, immer die kleinen Gemeinschaften sind sozusagen für ihre Mitglieder in erster Linie verantwortlich. Das sind alles so normative, auch konfessionelle Grundlagen unseres Wohlfahrtsstaates, unserer Gesellschaft, die genau dieses System jetzt sozusagen der Verantwortung der Familie, der pflegenden Angehörigen mit unterfüttern und eigentlich sozusagen sowas wie die normative Basis dieses Systems darstellen. Das ist natürlich aus der Perspektive von einer Kritik an Geschlechterverhältnissen immer problematisch, weil diese Form von Pflegepolitik, dieser Wohlfahrtsstaat, Statusunterschiede reproduziert und das betrifft eben auch Statusunterschiede zwischen Mann und Frau. Also die Geschlechterverhältnisse werden damit genau fortgeschrieben, indem Frauen in der Regel die sind, die eben die Pflege übernehmen. Und dass sie das tun, ist auch erklärungsbedürftig. liegt aber unter anderem eben auch an ganz bestimmten geschlechtsspezifisch tradierten Arbeitsteilungen in der Familie. Also dass Pflege auch immer noch eben als ein Frauenjob gilt, ob bezahlt oder unbezahlt. Das ist eigentlich im deutschen Wohlfahrtsstaat und im deutschen konservativen Pflegeregime zu sowas wie einer ganz interessanten Synthese kommt zwischen eben einem konservativen Wohlfahrtsmodell, was die pflegerische Versorgung vor allem bei der Familie sieht, überhaupt sowas wie die Stärkung der Familie und ihrer informellen Daseinsvorsorge auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben ein Aktivierungsparadigma. Also dass jetzt nicht mehr Frage ist, Hausfrau und Alleinernährer, dieses Modell hat ausgedient, spätestens seit Mitte der 70er Jahre. Jetzt ist es so, dass sozusagen alle aktiviert werden von Seiten des Wohlfahrtsstaates und arbeiten gehen sollen. Das führt, wie gesagt, in so eine Reproduktionskrise, spielt aber auch noch viel drumherum eine Rolle. Dadurch, dass jetzt in vielen Ländern die Pflegekrise immer mehr an Tempo zunimmt, also wie gesagt, auch in Deutschland haben wir einen demografischen Wandel, wir haben einen eklatanten Fachkräftemangel, wir haben immer mehr Pflegebedürftige in der Zukunft, die versorgt werden müssen. Gleichzeitig aber auch eine Pflegepolitik, die den Beruf wenig attraktiv macht. Da hat man sozusagen dann auch eine Abwärtsspirale auf dem Pflegearbeitsmarkt. Und jetzt so ein bisschen die Frage, wie geht der Wohlfahrtsstaat und zumal der Konservative damit um, dass wir halt krassierende Versorgungslücken haben in der Pflege. Ne? Wenn wir nämlich auf der einen Seite einen Fachkräftemangel haben, steigende Pflegebedarfe, plus dann den Umstand, dass aber viele Frauen auch erwerbstätig sind und zunehmend erwerbstätig sind. Wie füllen wir also die Lücken? Und da gibt es dann ganz verschiedene Antworten des neoliberalen Wohlfahrtsstaates, die natürlich sämtlich auch auf Kosteneinsparung ausgerichtet sind. Entweder zum Beispiel man rekrutiert kostengünstige Armutsmigrantinnen, vor allem aus dem osteuropäischen Ausland, das wird viel gemacht. Es gibt aber natürlich dann auch den Versuch, Fachkräfte aus dem Ausland anzuwerben. Wir haben aber neben diesem bezahlten formellen Sektor eben auch einen sich ausweitenden informellen Sektor in der Pflege. Und das heißt, hier werden zum Beispiel die Löcher gestopft durch freiwillig Engagierte. Geflüchtete sollen verstärkt in der Pflege eingesetzt werden. Langzeitarbeitslose und Geringqualifizierte werden in so Schnellverfahren umgeschult und auch in der Pflege eingesetzt. Also der Gesetzgeber lässt sich eine ganze Menge einfallen, um genau diese Versorgungslücken möglichst kostengünstig zu schließen.
Die Soziologin Tina Hauptner über das Alter, was ja oft mit positiven Eigenschaften verbunden wird. Weisheit, Erfahrung, Einfühlsamkeit. Auf der anderen Seite, wer will eigentlich gerne alt sein? Vielleicht mit Ausnahme der Formation Pisse. Möchte alt sein. Aber wer will eigentlich gerne alt sein? Die Perspektiven der Pflegebedürftigkeit werden eigentlich nur individuell aufgemacht, wenn es mich persönlich betrifft oder mein Umfeld. Und dann hat es oft mit Angst zu tun. Die Soziologin Silke van Dijk hat ein Buch über die Soziologie des Alters veröffentlicht.
Also eigentlich kann man ganz vergleichbar auch zu anderen dualen Hierarchien Mann, Frau, Natur, Kultur, kann man auch bei Jung, Alt sehen, dass es eben nicht einfach nur eine Gegenüberstellung ist, sondern dass in diesem Duopol, könnte man sagen, eine Hierarchie verankert ist. Und beim Alter ist die Hierarchie ganz ähnlich wie bei diesen anderen Gegensätzen, dass das Alter an der Norm des Nichtalters gemessen wird und ausgehend von dieser Norm auch eine Abwertung erfährt. Also ältere Menschen sind dann in dieser Diktion langsamer, weniger kreativ, körperlich eingeschränkter, also immer sozusagen ein Verlust gegenüber der Norm des Nichtalters oder der jüngeren Lebensjahre. Tatsächlich finden wir hier dann wiederum auch, wie wir das zum Beispiel auch aus den Geschlechterverhältnissen kennen, auch spezifische Aufwertungen, die aber häufig die Abwertung mittragen. Bei den Geschlechterverhältnissen war das immer sozusagen der Ausweis, dass Frauen eben besonders sorgend, besonders warm und so weiter sind. Und interessanterweise stellen wir manchmal ähnliche Attribute beim Alter fest, ne? Also wenn dann festgestellt wird, sie sind nicht mehr so innovativ, nicht mehr so konkurrenzfähig, nicht mehr so schnell, dann wird aber gerne gesagt, ja, aber sie sind sehr loyal und sie sind sehr erfahren und sie legen mehr Wert auf Kooperation. Und das ist ganz interessant, dass sich hier auch solche Würdigungen widerspiegeln, wie wir sie aus den Geschlechterverhältnissen kennen, die aber oft zugleich irgendwie auch doch eine Abwertigung sind. Und beim Alter ist vielleicht nochmal das Besondere zu betonen, dass wir hier ein bisschen eine Dreiwertigkeit haben. Man könnte sagen, es gibt Jugend und das Alter. Und sowohl Kindheit und Jugend als auch Alter sind in irgendeiner Weise alterskodiert. In diesen Lebensphasen spielt es eine ganz große Rolle, wie alt jemand ist. Und dazwischen spannt sich eine Lebensphase auf, für die wir eigentlich noch nicht mal einen richtigen Namen haben. Weil Erwachsenenleben trifft es nicht, sind doch ältere Menschen auch erwachsen. Mittleres Leben klingt total sperrig und das ist aber Ausdruck von etwas. Das zeigt nämlich, dass diese Lebensphase als vermeintlich alterslose oder nicht altersspezifische gilt. Und es ist gewisser Hinsicht, und das sehen wir auch zum Beispiel in der Forschung, in ganz vielen Theorien oder Ansätzen, dass die eigentlich immer von einem erwachsenen, alterslosen Subjekt ausgehen. Und von dieser Norm weicht das Alter natürlich immer ab. Und in dem Sinne deswegen auch die Formulierung, das Alter als anderes, weil es immer mit einem in Anführungsstrichen normalen, nicht alten Erwachsenenleben konfrontiert wird.
Die Soziologin Silke van Dijk über abwertende Bilder des Alters und wie diese vielleicht auch mit sowas wie Klasse, Geschlecht und Migration verwoben sind. Sie hat ein Buch dazu geschrieben und führt damit ein in eine durchaus komplexe Theorie der Alterssoziologie. Es geht dabei nicht nur um das Alter als Lebensphase, sondern sie beschreibt einen lebenslangen Prozess des Alterns.
Ein erster Punkt wäre wirklich an der Struktur des Rentensystems anzusetzen, Forderungen nach einer Bürgerversicherung, die zum Beispiel die privilegierten Pensionssysteme für Beamten und für berufsständische Gruppen abschafft und alle in ein System der Bürgerversicherung integriert. Man muss aber vor allem nochmal deutlich machen, dass wir ein Rentensystem haben, was von einem Arbeitsmarkt und einem Lohnarbeitsmodell ausgeht, was einfach für die heutige Gesellschaft gar nicht mehr für die Mehrheit kennzeichnend ist. In Deutschland wird der sogenannte Eckrentner berechnet und der hat 45 Jahre Vollzeit gearbeitet und von dem ausgehend bemisst sich dann die Standardrente. Und jetzt kann man natürlich schon sagen, 45 Jahre Vollzeit hat kaum jemand von den Frauen, zumindest in den alten Bundesländern, in den neuen Bundesländern sieht es ein bisschen anders aus, hat kaum jemand gearbeitet und im Zuge sozusagen zunehmender Prekarisierung, Phasen der Arbeitslosigkeit, Niedriglohnbeschäftigung, haben wir eben auch immer mehr bei Männern nicht mehr die Situation, dass 75 Jahre Vollzeitarbeit eine Rente jenseits des Armutsniveaus garantieren würden oder dass überhaupt dieses Kriterium 45 Jahre Vollzeit erfüllt werden kann. Das heißt, man muss natürlich dringend ein Alterssicherungssystem haben, was den aktuellen Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt und in den Geschlechterverhältnissen entspricht. Und dann muss man wiederum nochmal ganz grundsätzlich diskutieren, ob man eigentlich ein solches Versicherungssystem, wie wir es haben möchte, das natürlich in gewisser Hinsicht Ungleichheiten fortschreibt und verstärkt, indem wir eben ein Rentensystem haben, was je nach Einzahlung quasi die Rentenhöhe bestimmt. Das heißt, wenn Sie viel eingezahlt haben, weil Sie relativ viel verdient haben, haben Sie auch eine entsprechend höhere Rente. Und wir haben anders als viele andere Länder zum Beispiel keine Grundrente. Das sind alles nochmal Fragen. Ne? Man könnte auch, es gibt Länder, die haben eine einheitliche Sockelrente, die steuerfinanziert ist. Die hat natürlich einen viel umverteilenderen Effekt, weil dann natürlich die, die viel verdienen, mehr Steuern zahlen. Am Ende bekommen aber alle denselben Sockel. Also hier gibt es viele Ebenen, wo man auch nochmal diskutieren müsste und sollte, ob man diese Form der Statussicherung zulasten einer Grundsicherung tatsächlich in dieser Form fortführen möchte.
Das Alter ist ein Problem. Persönlich, Dinge klappen nicht mehr, wie sie einst geklappt haben. Aber auch strukturell sieht man Alter als ein Problem der überalterten Gesellschaft. Man verweist auf einen Pflegenotstand. Selten wird so eine Auseinandersetzung kapitalismuskritisch geführt. Eine Auseinandersetzung, die zumindest Andreas Stückler versucht, mehr noch, er versucht eine kritische Theorie des Alters.
Tatsächlich ist es in der Gerontologie auch eigentlich ein Allgemeingut, dass sowas wie eine chronologisch distinkte Lebensphase des Alters eigentlich erst existiert, seit es den Ruhestand gibt. Also seit alte Menschen aus der Arbeit ausgegliedert sind. Da gibt es in der Gerontologie ist eines der bekanntesten Konzepte dazu, der Begriff des institutionalisierten Lebenslaufs von Martin Kohli, der im Prinzip genau das besagt, dass eigentlich mit der Ausgliederung alter Menschen aus der Arbeit und der Institutionalisierung des Ruhestands oder vielleicht noch basaler gesagt, dass mit der Lohnarbeit zunächst einmal eine Dreiteilung des Lebens stattfindet. Mittlerweile ist das schon mehr aufgeweicht. Interessanterweise spielt sozusagen diese historische Bedingtheit einer chronologisch distinkten, eigenständigen Lebensphase des Alters überhaupt keine Rolle mehr, sobald es Gerontologen um die Kritik an Altersdiskriminierung geht. Also da ist es zwar mittlerweile auch so Mainstream, dass es sowas wie eine soziale Konstruktion des Alters gibt, die auch sozusagen mit dem Ruhestand in die Welt gekommen ist, aber sozusagen diese Perspektive bezieht sich wiederum nicht auf diese Vorstellung einer chronologischen Lebensordnung, die sozusagen um die Arbeit zentriert ist. Das fällt aus dieser Perspektive schon wieder hinaus. Kommt natürlich auch noch sehr wesentlich hinzu, dass es ja eine größere Masse älterer Menschen ja auch erst gibt seit Kapitalismus, gibt eigentlich erst seit dem späten 19. Jahrhundert, ist ja auch die Lebenserwartung stark angestiegen. Vorher war die Sterblichkeit irrsinnig hoch. Auch die Lebensbedingungen im Frühkapitalismus waren ja grausig mit extrem niedriger Lebenserwartung auch. Und eigentlich ändert sich das erst im Laufe des 19. Jahrhunderts. Also es war ja noch Ende des 19. Jahrhunderts, waren glaube ich im Deutschen Reich damals die durchschnittliche Lebenserwartung bei unter 40 Jahren jedenfalls. Und Anfang des 20. Jahrhunderts in Österreich auch bei knapp über 40 Jahren.
Andreas Stückler schreibt gerade seine Dissertation an der Uni Wien am Soziologischen Institut und schaut sich da auch die Veränderung des Altersbildes durch das aktive Altern an.
Das aktive Altern hat eigentlich sehr viele Implikationen auf verschiedenen Ebenen. Das ist ja in der Gerontologie eigentlich zum heute dominanten Altersbild auch geworden und inzwischen auch eigentlich zu dem alterspolitischen Konzept auch geworden hinsichtlich der Bewältigung des demografischen Wandels, dass sozusagen aktives Altern jetzt im Sinne auch länger zu arbeiten oder noch aktiv zu sein im Ruhestand, beispielsweise sich bürgerschaftlich zu engagieren, aber natürlich auch länger gesund zu bleiben. Wenn man jetzt auch am Altersbild stehen bleibt, sich jetzt nur konzentriert einmal zunächst auf die Ebene des Altersbildes, kann man natürlich auf den ersten Blick schon sagen, dass sich das Altersbild dadurch schon durchaus stark gewandelt hat. Dieses Konzept des aktiven Alterns ist ja auch sehr stark verbunden mit dem Begriff der jungen Alten. Worum es in diesen, zumindest oberflächlich betrachtet, in diesen Konzepten geht, ist durchaus in einem positiven Sinne die Botschaft, dass im Alter nicht gleich Alter ist. Und dass das Alter sozusagen, dass diese überkommenen, defizitorientierten Perspektiven eigentlich eine unzureichende Beschreibung des Alters sind und alter Menschen sind, weil sie im Prinzip auch nur auf eine Minderheit alter Menschen zutreffen, nämlich auf Hochaltrige und Pflegebedürftige. Auf der anderen Seite, meine These ist, dass es sich mit diesem Wandel dieses gesellschaftlichen Altersbildes, das jetzt oberflächlich sehr viel positiv ist, sozusagen einen immanenten Formwandel innerhalb der Dissoziation des Alters handelt, durch den negative Altersbilder und auch altersbezogene Ungleichheiten eher noch reproduziert und teilweise sogar verschärft werden.